Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Jens, grüß dich.
Ja, moin moin und grüß Gott.
Ja, hallo. Was haben wir uns heute vorgenommen? Wir müssen noch mal auf die Corona-Pandemie schauen und da im Speziellen mal auf die Impfstoffe und den ganzen Umgang damit und auch den Umgang mit der Pandemie. Ich glaube, es bewegt sich was. Selbst die Bild-Zeitung schreibt, dass Dokumente freigegeben werden sollen. Aber zu diesem Thema haben wir uns zwei Gäste eingeladen, ganz spannende Gäste. Einmal Herrn Professor Dr. Gerald Düker. Herr Düker ist Professor für organische Chemie an der Ruhr-Universität Bochum und Herrn Professor Dr. Jörg Matysik. Herr Matysik ist Professor für analytische Chemie und an der Universität Leipzig. Einen wunderschönen guten Tag an Sie beide. Hallo.
Ja, ja, guten Tag in die Runde.
Ja, hallo. Ja, lassen Sie uns direkt einsteigen. Und zwar seit über 2 Jahren, haben wir gelesen, versuchen Sie jetzt von den Herstellerunternehmen BioNTech und auch vom Paul-Ehrlich-Institut, die für die Überwachung und Sicherheit von Impfstoffen zuständig sind in Deutschland, Informationen zu den Eigenschaften und zur möglichen Toxizität des Covid-Impfstoffs Comirnaty von BioNTech und Pfizer zu erhalten. Und die erste Frage, die an Sie geht, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, dass die Impfstoffe möglicherweise toxisch sein könnten?
Wir sind in dieses Thema gar nicht eingestiegen mit der Erkenntnis, könnte toxisch sein, sondern zunächst einmal über Auffälligkeiten. Aber das erste Anzeichen dafür, dass hier Probleme mit der Toxizität vorliegen dürften, haben wir gefunden, als wir uns die Inhaltsstoffe angesehen haben. Ein ganz wichtiger Inhaltsstoff da drin ist das sogenannte ALC-315, ein sogenanntes kationisches Lipid, absolut essentiell für diese mRNA-Technologie, weil diese Verbindung packt die MOD-RNA ein. Ganz wichtig, damit überhaupt diese Nanopartikelchen entstehen können. Packt es ein, transportiert es, hilft auch mit bei dem Transport in die Zelle. Und wenn man nun nachschaut, wie sieht's denn aus? ALC 315 ist eine Chemikalie. Wenn man die kauft, bekommt man immer ein Sicherheitsdatenblatt mitgeliefert. Dieses Sicherheitsdatenblatt hatten wir uns dann angesehen von einer amerikanischen Firma. Da stand dann drin, dass es durchaus Entzündungen hervorrufen kann, sollte nicht auf die Schleimhäute geraten. Und ein ganz entscheidender Satz, may cause cancer, könnte also Krebs hervorrufen. Das bedeutet, wenn wir Chemiker für unser Labor eine solche Verbindung kaufen, und würden die dann für Forschungszwecke im Labor verwenden, dann haben alle Chemiker, die damit Umgang haben, das Anrecht darauf, ins nationale Krebsregister eingetragen zu werden, wo auf 40 Jahre dokumentiert ist, diese Person hat mit einer potenziell krebserregenden Substanz zu tun gehabt. Ja. Und falls dann mal etwas auftritt, hätte man Anspruch auf Berufskrankheit, sowas in dieser Richtung. Also, da schrillten bei uns schon die Alarmglocken und nachdem wir dann die entsprechenden Fragen auch geleitet haben an das Paul-Ehrlich-Institut, kurze Zeit später war aus dem amerikanischen Sicherheitsdatenblatt, wo man das nachgucken kann und nochmal runterladen, das ist aktualisiert worden. Und dann war dieser Passus mit May cause cancer plötzlich verschwunden. Obwohl es bis dato, wir haben keine Informationen darüber, dass es da irgendwelche neue Erkenntnisse gegeben hat. Und halten wir fest, selbst wenn das jetzt nun aus dem Sicherheitsdatenblatt verschwunden ist, immer noch drin ist, dass diese Verbindung ALC-315 Entzündungen hervorrufen kann. Also es ist nur ein Beispiel. Wir können jetzt noch weitergehen. Die Nanopartikel, die irgendwelche Schranken im Körper locker durchbrechen können. Das toxische Spike-Protein kann auch keiner anzweifeln, dass es toxisch ist. Also das ist die Antwort auf die Frage, wie sind Sie darauf gekommen, dass die Impfstoffe möglicherweise toxisch sein könnten?
Ja, vielen Dank. Also da merkt man, da ist auf jeden Fall ganz viel Energie drin. Was treibt Sie denn an, die Informationen zu bekommen? Also es gibt ja, sagen wir mal, 1000 andere Impfstoffe natürlich auch. Aber was treibt Sie genau an diese Informationen jetzt zu kommen?
Als Professoren sind wir ja dazu da, der Öffentlichkeit ein gewisses Wissen zur Verfügung zu stellen. Und das ist unsere Aufgabe, in unserem Fachgebiet der Chemie das zu tun. Und da wollen wir natürlich mithelfen und sehen das auch als unsere Pflicht an. Wir haben eigentlich damit begonnen, dass wir dem Paul-Ehrlich-Institut einen und dann auch mehrere Hinweise geben wollten, die Sache besser zu machen, weil wir ja Auffälligkeiten, hat der Kollege gerade gesagt, bemerkt haben. Und das wollten wir vorschlagen, wie man das besser darstellen kann, zum Beispiel in der Ärzteinformation zum Impfstoff, aber an der Reaktion sowohl des Herstellers wie am Paul-Ehrlich-Institut haben wir sehr schnell gemerkt, dass sie gar kein Interesse haben, die Sachen besser zu machen. Das geht da um Dinge, die man als analytischer und physikalischer Chemiker wissen sollte, als Virologe nicht unbedingt. Und eigentlich ist das ganz normal, dass man unter Kollegen sich hilft und aber die Ratschläge eben auch ernst nehmen, die aus einer anderen Disziplin kommen. Also wenn mir ein Virologe einen Hinweis geben würde, der sein Gebiet betrifft, dann würde ich das natürlich dankbar aufnehmen, selbstverständlich. Aber hier fand das überhaupt nicht statt.
Und also jetzt ganz spontan gefragt, woran meinen Sie, liegt das, dass da jetzt keine Kooperation stattfand? Denn in dem Paul-Ehrlich-Institut arbeiten ja auch Wissenschaftler, die sich der, ich würde einfach mal sagen, aus meiner Sicht der gleichen Ethik wie Sie verpflichtet haben. Warum fand da kein Austausch statt oder warum sind Sie da auf solche Widerstände gestoßen?
Also ich denke, diese Frage, das ist natürlich eine Vermutung. Aber ganz klar ist, sowohl Paul-Ehrlich-Institut als auch Robert-Koch-Institut, obwohl die einen super wissenschaftlichen Ruf genießen und mit Sicherheit auch in den 120, 125 Jahren ihres Bestehens Großartiges für die Gesundheit der Bevölkerung geleistet haben. Beide Institute sind politisch weisungsgebunden. Gerade das ist durch die freigeklagten RKI-Files, obwohl stark geschwärzte, ganz klar zum Vorschein gekommen. Wissenschaftliche Erwägungen, die vom Robert-Koch-Institut geäußert wurden, sind ganz offenbar an verschiedenen Stellen über den Haufen geschmissen worden und politische Interessen haben sich durchgesetzt. Und wir gehen jetzt in unserem kleinen Chemikerteam, die wir uns kritisch damit auseinandersetzen, einfach davon aus, dass das den Wissenschaftlern am RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut schon etwas peinlich ist, dass sie so unter einer politischen Fuchtel stehen. Und was sollen sie dann auf unsere Fragen antworten?
Darf ich mal reingerätschen? Jetzt habe ich heute Nachmittag gelesen, wir haben nochmal das Informationsfreiheitsgesetz nochmal durchgelesen und da steht, die Information, die haben ja eine Frage gestellt oder haben Informationen eingeklagt, in Anführungsstrichen, die Information muss unverzüglich gewährt werden. Und hier steht in Klammern binnen eines Monats. Wie lange warten Sie jetzt schon auf eine Antwort?
Ein Jahr oder seit einem Jahr wissen wir, dass wir die Antwort nicht bekommen werden und sind deshalb vors Gericht gezogen. Also das ist völlig anders, als es vom Gesetzgeber verlangt wird. Ich kann vielleicht noch ein zweites Beispiel da anfügen. Das Robert-Koch-Institut hat die gesetzliche Pflicht, die Krankenkassendaten zu analysieren. Schon vor dem Soldatenprozess vor dem Bundesverwaltungsgericht, das war im Sommer 2022, da hat das Robert-Koch-Institut unter dem Gelächter des Publikums gesagt, sie hätten Softwareprobleme, dem Gesetz nachzukommen. Der leitende Richter hat ausdrücklich festgestellt, dass das gesetzliche Pflicht sei und sie dem nicht nachgekommen seien. Die Krankenkassen sind ja selber aktiv geworden. Ne? Provita-Chef ist auf das Robert-Koch-Institut zugegangen. Der musste zurücktreten aus politischem Druck. Also es gibt offenbar Gruppen, die an Daten und Informationen und an Aufklärung kein Interesse haben.
Ja, das.
Oh. Harter Tobak.
Harter Tobak gerade, ja. Ich würde gern einmal nochmal zurückkommen zu, ja, quasi zu Ihrer Arbeit, um die Dokumente frei zu bekommen. Sie haben einmal gesagt, dass in den veröffentlichten Dokumenten von BioNTech so Informationen auch zu finden waren, die für Sie nicht nachvollziehbar erschienen. Und ein Beispiel wäre halt, dass der Impfstoff bei ungewünschter Färbung zu verwerfen sei. Und Sie reden davon oder Sie berichten dann von Nanopartikeln, so Relay-Streuer. Und das müssen Sie unseren Zuhörern mal ein bisschen erklären, damit wir mal so in diese Impfstoffthematik einsteigen können. Was sind Nanopartikel beziehungsweise Relay-Streuer?
Also gerne erkläre ich das. Das ist tatsächlich auch der Punkt, der mir als erstes aufgefallen ist, und zwar im Beipackzettel des Impfstoffs. Und da werden die Ärzte so informiert, dass so, wenn der Impfstoff eine unerwünschte Verfärbung hätte oder eine Trübung, dann wäre er zu verwerfen. Da ich aber wusste, dass die Partikelgröße kleiner ist als die Wellenlänge des Lichtes, wusste ich, dass es sogenannte Rayleigh-Streuer sind. Das bekannteste Phänomen in der Richtung ist die blaue Himmelsfarbe. Die Moleküle der Luft, also Sauerstoff und Stickstoff, sind viel kleiner als die Wellenlänge des Lichtes. Auch unsere Nanopartikel sind immer noch deutlich kleiner. In dem Fall wird vor allem das blaue Licht gestreut. Das macht also die Himmelsfarbe aus. Und wir bekommen deshalb Farbphänomene, die nichts mit Absorption zu tun haben, wie das, was wir normalerweise kennen. Es ist also eine andere Physik, die Farbe verursacht. Aber diese Farbe entsteht notwendigerweise aus dem Streuprozess. Und das heißt, der Impfstoff, wenn er intakt ist, der muss dieses Farbphänomen zeigen. Das heißt, die Farbe hängt ab von dem einfallenden Licht und dem Winkel zum Auge. Das wäre eigentlich eine hervorragende Möglichkeit, um festzustellen, ob der Impfstoff noch intakt ist. Ist er das nicht mehr, wenn er schlecht wird, dann koagulieren die Partikel und dann bekommen die eine Größe, die mit der Wellenlänge des Lichtes übereinstimmt. Und dann ist es kein Rayleigh-Streuer mehr, dann bekommt man ein graues Farbphänomen, was man von den grauen Regenwolken kennt. Also das könnte man eigentlich hervorragend als Nachweis für die Qualität des Impfstoffs verwenden. Und genau mit der Information sind wir an Hersteller und Paul-Ehrlich-Institut herangetreten. Und das hat die nicht interessiert. Also praktisch bedeutet das ja, dass jetzt eigentlich nur Impfstoffe verwendet werden dürfen, die nicht mehr in Ordnung sind, die koaguliert sind. Also wo wir eine graue Farbe haben, aber keine, nicht mehr das bunte Farbphänomen der Rayleigh-Streuung. Also die hätten in jedem Falle darauf reagieren müssen.
Dazu vielleicht auch ergänzend, das Paul-Ehrlich-Institut. Welche Tests werden vom Paul-Ehrlich-Institut bezüglich der in Anführungsstrichen, sage ich jetzt bewusst, Impfstoffqualität überhaupt gemacht? Zunächst einmal, Sie nehmen selber keine Proben. Sämtliche Proben, die noch untersucht werden, werden Ihnen vom Hersteller zugesendet. Das ist anders im Lebensmittelrecht, ja, wo an der Pizzeria oder sonst im Restaurant halt auch gelegentlich mal Proben selber von Amts wegen gezogen werden. Und nur 4 Tests, und das wissen wir aus einem solchen Prozess, um die Duldungspflicht der Soldaten. Nur 4 Tests werden vom Paul-Ehrlich-Institut überhaupt durchgeführt. Einmal der Augenschein. Naja, da guckt sich jemand an, so diese Impfdose. Habe ich dort einen Farbeffekt? Ist der so grau, ja, wie es nach Beipackzettel sein sollte? Ja. Dann messen die den pH-Wert. Ja, meine Güte. Ne? Also der pH-Wert ist ja nun sowieso laut Spezifikation von der EMA vorgegeben, irgendwo in einem Bereich von einem gesamten pH-Wert. Und das ist immerhin eine Zehnerpotenz, wenn man es eben also hier weiß, was pH-Wert ist. Ja? Und dann wird durchaus noch nachgesehen, ist überhaupt die Identität gegeben von der mod-RNA, ist die drin? Und dann auch in gewissen Grenzen können die nachgucken und tun es auch mit relativ einfachen Tests noch. Wie intakt ist denn die mod-RNA? Und da sollten sich mal die Hörer von diesem Podcast hinsetzen. Also laut den Spezifikationen der EMA ist es erlaubt, die einen solchen Impfstoff in Anwendung zu bringen, wenn die wenn mindestens 50% die richtige Länge haben, also 50% der mod-RNA überhaupt in Ordnung sind. Bedeutet aber, 50% der mod-RNA können auch irgendwelche Schrottbruchstücke sein, von denen niemand weiß, was die genau dann machen.
Also die Toleranzen sind überhaupt absurd.
50%.
Ja, kann jeder nachlesen.
Nachlesen, ne?
Ja.
Kurz eine Ergänzung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die EMA ist die Europäische Arzneimittelagentur. Nur damit so als Ergänzung halt. Aber das ist natürlich auch ganz schön harter Tobak wieder. 50%, das ist...
Jetzt, Jetzt gehen wir ahnungslosen Bürger ja mal davon aus, dass das alles geprüft ist und alles geprüft wird. Ich habe vor... Ja, rund einem Jahr habe ich mal eine Studie auf unseren Instagram-Kanal gestellt. Da ging es um Kinderimpfstoffe. Und da haben amerikanische Wissenschaftler einfach mal sich, glaube ich, 13 Impfstoffe mal ins Labor geholt und haben überprüft, ob das, was der Hersteller angibt, auch tatsächlich im Impfstoff drin ist. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es waren nur bei 3 oder 4 Impfstoffen tatsächlich die Mengen drin, die angegeben waren von den Herstellern. Bei 5 war es, ich glaube, unter dem Durchschnitt und bei einigen war es sogar weit drüber. Das heißt, die hätten gar nicht zugelassen werden dürfen als Kinderimpfstoffe. Dadurch ist bei mir der Eindruck entstanden, dass es hier extreme Varianzen gibt.
Ja, und die Varianzen bei der mod-RNA-Geschichte sind noch besonders hoch. Aber nicht, dass irgendwo jemand hier den Eindruck bekommt, Kollege Jörg Matisek und ich wären an sich Impfstoffgegner. Nur in diesem speziellen Fall, wo etwas sehr schnell entwickelt wurde, was man eigentlich auch gar nicht als Impfstoff unserer Meinung bezeichnen sollte. Denn bei welchem anderen realen Impfstoff wird denn in Kauf genommen der Zelltod von halt infizierten, angesprochenen Zellen? Also innerhalb des Mechanismus der Immunabwehr ist vollkommen klar, Zellen, die das Spike-Protein dann, die angeregt worden sind durch genetische Information, das Spike-Protein zu bilden, werden dann von der Immunabwehr quasi zu Trainingszwecken vernichtet. Ja, und das ist ja das Hauptproblem, was bei dieser speziellen Impfung der Fall ist. Es bleibt ja nicht an der Einstichstelle. Bei jedem 10. rein statistisch wird ein Blutgefäß getroffen und dann haben sie das Zeug direkt in der Blutbahn und irgendwo in den Zellwänden der Blutbahn kann sich das anlagern. Speziell eben also am Herzen mit einer höheren Aufenthaltsdauer und dann braucht man sich nicht zu wundern, was dann rausgekommen ist, dass dort halt möglicherweise an entscheidenden Stellen bei Leuten, die Pech gehabt haben, ganz entscheidende Zellen abgestorben sind. Und was viele auch noch nicht wissen, aber es kann jeder nachlesen, es gibt die Produktbeschreibung von Pfizer. Kann sich auch jeder aus dem Netz runterladen. Gibt es da auch in deutscher Sprache. Sind so gut 400 Seiten Produktbeschreibung. Und seit August vergangenen Jahres steht gleich auf der Seite 4 unter Nebenwirkungen, die vorkommen, absolut anerkannt, selbst von Pfizer, Myokarditis, mit der Betonung, besonders häufig bei jungen Männern, allerdings in aller Regel ein harmloser Verlauf. Herr Dr. Frese, ja, Sie als Arzt werden einschätzen können, ist ein Myokarditis überhaupt harmlos? Kann die vollkommen harmlos sein? Ich gehe mal davon aus, Sie werden bestätigen, eben nicht, weil abgestorbene Herzzellen, die werden nicht mehr nachgebildet. Und es steht wörtlich drin, es seien auch Fälle mit Todesfolge beobachtet worden. Das schreibt sogar Pfizer, also in der Produktbeschreibung. Deswegen können wir sagen, ja, wenn man richtig Pech hat, die Sache kann durchaus potenziell tödlich sein.
Absolut, absolut. Jetzt muss ich kurz korrigieren. Also ich bin kein Mediziner, Naturwissenschaftler, aber das macht nichts. Ich wollte noch mal den Hinweis geben, wir wissen ja eigentlich bis heute nicht ganz genau, welche Zellen denn überhaupt diesen Bauplan exprimieren. Sind das alle Zellen? Sind das spezielle Zellen? Wir wissen das von Endothelzellen, dass sie das machen. Wir wissen, ne, aber wir wissen nicht im ganzen Körper letztendlich, welche Körperzellen.
Also wesentlich dürfte sein, wohin gelangt denn ja dieser in Anführungsstrichen Impfstoff. Der kann im Prinzip überall hingelangen. Also hier durch das Lymphsystem wird er transportiert. Ja, und dann womöglich eben also über die Blutgefäße.
Und was wir auch nicht wissen, ist, wie lange wird dieser Bauplan exprimiert? Ne?
Das wissen wir auch nicht. Wie lange, wie viel in diesen Spezifikationen darf ja durchaus, wir haben ja schon gesagt, ja, von der mRNA die Hälfte reicht, aber wenn man einen ja, super hohe Qualität hat, wird natürlich auch sehr, sehr viel oder deutlich mehr von diesen Spike-Proteinen gebildet. Ja. Noch erklärt das mit den Anführungsstrichelchen Impfstoff. Also so etwas wie hier über eine genetische Programmierung ja eine Impfung, eine Impfreaktion zu erreichen. Dass das unter Impfen läuft, ist eher eine neuere Definition. Also in den älteren Arbeiten zu diesem Thema aus den 90er Jahren wird durchaus die Terminologie prophylaktische Gentherapie verwendet. Ja. Naja, und irgendwann hatte man dann entschieden, okay, Impfstoff klingt besser und für Impfstoffe sind auch nicht so viele ernste und schwierige Kontrolluntersuchungen vorgesehen wie für eine Gentherapie. Also das Umetikettieren Richtung Impfstoff hat schon ein bisschen was mit Marketing zu tun.
Jetzt lassen Sie noch mal ganz kurz zu diesen Dokumenten oder auch zu Ihren Einwürfen an das Paul-Ehrlich-Institut kommen. Sie haben von Paul-Ehrlich-Institut, soweit ich mich erinnern kann, so einen ablehnenden Bescheid bekommen, dass Sie keine weiterführenden Informationen von denen mehr erhalten werden. Und dagegen haben Sie geklagt. Ja. Und soweit ich informiert bin, der Gerichtstermin steht noch nicht fest, aber Sie haben irgendwelche Teilantworten von denen bekommen, die aber auch fragwürdig sind oder auch falsch oder nicht zutreffend. Können Sie uns das ein bisschen erläutern?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir mit dem ablehnenden Bescheid zusammen auch sogenannte Teilantworten bekommen haben, wo man dann eben auf das öffentliche Europäische Arzneimittelbuch Bezug genommen hat. Aber das, worauf man in dem Arzneimittelbuch Bezug genommen hat, das war der Erweichungspunkt von Zäpfchen. Das war so eine Geschichte, die völlig daneben liegt. Das hätte also eigentlich schon der Poststelle beim Paul-Ehrlich-Institut auffallen können, dass man hier einfach nur Blödsinn verbreitet. Also ob da innerhalb des Hauses vielleicht auch bewusst sabotiert wird. Ich weiß es nicht, aber das ist ein eine offensichtliche Fehlleistung, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das nur absichtlich, nur unabsichtlich passiert ist. Also man wundert sich schon manchmal.
Jetzt haben Sie ja am Anfang, soweit ich das verstanden habe, den Hinweis vom Paul-Ehrlich-Institut und auch von Swissmedic, dem Pendant in der Schweiz, die Aussage bekommen, naja, wir sind jetzt gerade mitten in der Krisensituation und können uns wissenschaftlich jetzt nicht mit Ihnen auseinandersetzen. Jetzt ist die Krise natürlich vorbei, jetzt könnte man das ja tun.
Das wäre schön, ja. Vielleicht hilft ja der Beitrag heute auch dazu.
Ja, das wäre schön. Also das sagen wir ja auch immer, es müsste halt eine schonungslose Aufarbeitung der Corona-Zeit einfach geben und das wäre auch dringend nötig, um einfach nicht die gleichen Fehler zu machen, ne? Also so und die Protokolle, die Sie freiklagen möchten oder freiklagen wollen, die sind natürlich, da ist natürlich ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen. Auch jetzt die Bild-Zeitung sagte auch letztens, auch der Herr Lauterbach hätte gesagt, die Dokumente werden freigegeben, obwohl viel geschwärzt ist, aber er will dafür sorgen, dass es weniger Schwärzungen gibt. Aber das ist halt vom Gericht ja auch angeordnet worden. Und vermutlich würde sich kein Politiker bewegen, wenn es solche Gerichtsurteile oder solche Klagen, wie Sie die führen, nicht geben würde. Und so eine Aufarbeitung ist natürlich auch für die Bevölkerung, denke ich mal, unbedingt nötig. Und haben Sie denn eine Kl Erklärung dafür, warum so eine schonungslose Aufarbeitung einfach nicht passiert?
Ja, also diejenigen, die jetzt in den Medien sagen, sie wollten gerne aufarbeiten, das sind ja dieselben, die dafür verantwortlich waren, was abgelaufen ist. Aber das ist völlig daneben und ich denke, in einem Staat, der gut verwaltet wird, würde man das auch nicht so organisieren. Also da dürfen wir jetzt nicht sehr viel erwarten. Allerdings ist das, was hier in Deutschland passiert, vielleicht ja auch gar nicht das Entscheidende. Denn wo in der Welt diese Dokumente ans Tageslicht kommen, ob über einen Gerichtsprozess oder über parlamentarische Untersuchungen, das ist ja relativ egal. Und insofern bin ich mir ganz sicher, dass in den nächsten Jahren oder vielleicht schon in den nächsten, ja, 2 Jahren wir sehr viel mehr wissen. Und da ist das, was in Deutschland passiert, vielleicht im Nachhinein dann nur peinlich. Weil wir eben nicht diejenigen waren, die das hergestellt haben. Und im Nachhinein wird man vielleicht unserem Land den Vorwurf machen, diese Substanz verbreitet zu haben, hergestellt und verbreitet zu haben, aber nicht zur Aufklärung beigetragen zu haben. Also, ich konnte mir vorstellen, dass da noch einige Vorwürfe auf uns kommen. Also in englischen Zeitungen wird jetzt ja schon vom deutschen Impfstoff gesprochen.
Lässt uns ein kleines bisschen so sprachlos zurück, weil das, was Sie natürlich sagen, ist klar, ne? Diejenigen, die es ins System reingebracht haben, die sollen es jetzt auch noch aufarbeiten, beziehungsweise ist ja klar, dass die Interessen nicht gerade groß sind, da diese Entschwärzung der Protokolle vorzunehmen und allen die ganzen Informationen bereitzustellen. Na gut, so ist es halt im Moment, aber
Was
noch,
ist denn,
ja,
sorry,
Jens.
dass ich reingreife, was ist denn Ihre Erwartungshaltung, was jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten passieren wird? Also wir haben die Klage von Multipolar, die dazu geführt hat, dass jetzt die RKI-Files freigeklagt wurden, zum größten Teil geschwärzt. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen ergeben, wer praktisch hinter den Aussagen gestanden hat. Was sind so Ihre Erwartungen, was bei Ihrer Klage letztendlich herauskommt?
Also, erstmal keine Erwartungen. Wir verstehen uns als Wissenschaftler, wir sind Wissenschaftler und sobald neue Daten kommen, versuchen wir die zu beurteilen nach bestem Wissen und Gewissen und erst dann entscheiden wir, was machen wir denn mit diesen Daten? Wie sind die zu interpretieren? Also mehr als irgendwelche Namen, die zurzeit geschwärzt sind und dann womöglich veröffentlicht werden, interessieren uns wissenschaftliche Fakten. Und viele von den Hörern haben vielleicht auch mitbekommen, dass im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass über den Herstellungsprozess noch DNA-Verunreinigungen in dem Impfstoff waren. Und ein Beispiel, was uns viel mehr interessiert ist, da gibt es dann nun auf die durchaus in unseren Augen sehr seriösen Wissenschaftler, zum Beispiel Frau Professor König aus Magdeburg, die in Deutschland bestätigt hat, ja, diese DNA-Verunreinigungen sind dort vorhanden. In den USA wurden die zuerst gefunden, schon im Frühjahr vergangenen Jahres. Und das wurde dann publik. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat dann geantwortet in einer Stellungnahme, offizielle Stellungnahme des Paul-Ehrlich-Instituts. Ja, wir wissen ja gar nicht, möglicherweise hat die Frau König ja irgendwie falsch gemessen. Und so etwas ist schon ziemlich dreist aus einem ganz einfachen Grund, weil das Paul-Ehrlich-Institut hat eigentlich die Pflicht, das selber zu überprüfen. Ja, wer denn bitte sonst? Sie machen aber keinerlei Anstalten, steht auch drin in ihrer Stellungnahme, dass sie nicht die Absicht haben, da irgendwelche Messungen zu machen. Ja, lieber behaupten sie, andere seriöse, ja in unseren Augen seriöse Wissenschaftler haben falsch gemessen. Ja, das kann es ja wohl nicht sein. Und dann wird auch immer darauf hingewiesen, na ja, es gibt ja einen Grenzwert für DNA, was da drin ist. Und wir können Ihnen sagen, nein. Den gibt es nicht wirklich. Dieser DNA-Grenzwert, der irgendwo rumgeistert, der aber vielfach nach Frau Professor Königs Messergebnissen überschritten worden ist, der bezieht sich auf frei herumschwimmende DNA, irgendwelche DNA-Teilchen. Ja, hier haben wir es aber ganz klar, und das können wir Chemiker Ihnen sagen, auch DNA-Bruchstücke schon wegen ihrer ähnlichen Polarität zu der mod-RNA werden mit Sicherheit auch mit ALC-315 eingepackt und für den Transport in die Zelle vorbereitet. Also so ein Assoziat ALC-315 und was noch so alles da drin ist, zusammen mit DNA-Bruchstücken. Das ist ganz was anderes als frei rumschwimmende DNA und hat ein ganz anderes Gefährdungspotenzial. Was die an frei rumschwimmender DNA vielleicht mal irgendwo gemessen hat, ist dafür völlig ohne Bedeutung.
Ja, ich habe es nochmal nachgelesen. Der Grenzwert wurde um das 354-fache überschritten.
Bei einer Probe.
Bei
also
einer Probe und
von 78 bis 300 noch was, jedenfalls nach diesen Messergebnissen. Aber wie gesagt, dieser Grenzwert ist sowieso Unsinn. Ja, weil dieser Grenzwert, der uns da erzählt wird, der spiegelt nicht wirklich das Gefahrenpotenzial von in Nanopartikeln verpackten DNA-Bruchstücken wider. Ja, aber selbst.
Aber was ja, sorry, dass ich unterbreche, aber was ja daran interessant war, dass sie hat ja andere Labore gebeten, das zu bestätigen oder zu verwerfen und alle haben es abgelehnt.
Ja, trauen sich viele nicht.
Interessant, ja.
Genau das war in dem MDR-Beitrag auch ein Thema, der dann ein paar Tage später gelöscht wurde. Auch der MDR hatte in dem Beitrag nämlich viele Labors gefragt, auch Universitätslabors. Keiner wollte das machen.
Tja, was sagen wir dazu, Axel?
Das ist schon wirklich sehr, sehr kurios.
Ja, also wir wissen ja alle, wir können uns noch dran erinnern, wir sind ja auch in etwa zum Teil jedenfalls die Jahrgänge, wo der Contergan-Skandal aktuell war. Auch beim Contergan-Skandal damals hat es 4 Jahre gedauert von der Entdeckung der Probleme bis zur gerichtlichen Aufarbeitung.
Ja, dann wissen wir, was auf uns zukommt.
Ja. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, und zwar, wir haben ja hier in Deutschland ein sehr strenges Arzneimittelüberwachungssystem. Und wie können Sie sich denn erklären, dass diese Technologie, die Sie auch gerade beschrieben haben, diese mRNA in Anführungszeichen Impfstoff, dass die ohne größere toxikologische Studien in einer Weltrekordzeit durchgewunken wurde und der Bevölkerung dann verabreicht wurde.
Diese Studie ist ja tatsächlich auch begonnen worden und sie wurde dann abgebrochen und eigentlich sogar unbrauchbar gemacht. Also man hat Panik geschürt und gesagt, so steht es ja auch in den zahlreichen Verträgen zwischen Pfizer und vielen Staaten, die jetzt öffentlich wurden, dass man das Gefahrenpotenzial nicht kennt, aber man braucht es, man glaubte es zu brauchen. Es wurde Panik gemacht. Und es kann sein, dass auch Teile der Politik von dieser Panik erfasst wurden und dass sie fühlten, getrieben zu werden. Das ist schwierig zu sagen, wer die eigentliche Quelle war der Panik. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die wir aus der Krise lernen können. Immer dann, wenn jemand Panik verbreitet, da muss man sehr vorsichtig sein. Also wenn bei uns im Labor Feueralarm ist, dann würde ich den Leuten sagen, Leute, bleibt ruhig. Wir gehen jetzt ganz ruhig alle nach draußen. Aber eines bitte nicht machen und das ist Panik. Das macht nur noch mehr Unglück. Also wer Panik verbreitet, der sollte uns verdächtig sein. Denn der hat andere Absichten.
Was mir ja ein bisschen verdächtig vorkam, ich bin ganz weit weg von Verschwörungstheorien, aber dass ein Milliardär wie Herr Bill Gates damals, ich glaube, 8 Minuten in der Tagesschau oder in den Tagesthemen bekommen hat. Ein ganz normaler Bürger wie wir alle, der offensichtlich eine bestimmte Bedeutung plötzlich hat.
Ja, vielen Dank, dass Sie beide uns mehr als 8 Minuten gegeben haben.
Ja, dem Dank schließe ich mich an.
Ja, also ich denke, das war auch ein ganz gutes Schlusswort von dir, Jens, an der Stelle. Ja, mir bleibt auch nur recht herzlichen Dank zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast waren und vielen Dank auch für Ihre Arbeit. Ich denke, das ist halt ganz, ganz wichtig und es ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, dass wir die Leute oder Sie auch die Leute aufklären und dass wir auch die Chance haben, in unserem Podcast das auch zu verbreiten und auch ein Stück weit dazu beizutragen, dass wir so eine Aufklärung brauchen und dass wir auch da einen Weg weitergehen und nicht müde werden, aufzuklären. Vielen Dank an Sie beide, vielen Dank an dich, Jens, und noch einen schönen Tag. Bis dann.
Einen schönen Tag allen. Ciao.
Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.